Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Heute reden wir über etwas, was Sie jeden Tag benutzen, ohne groß drüber nachzudenken. Ihre Sprache. Keine Sorge, das wird kein Deutschunterricht, obwohl so ein bisschen Grammatik vorkommt. Aber ich verspreche Ihnen, es wird nicht wehtun. Hier ist meine These für heute. Die Art, wie Sie als Führungskraft sprechen, entscheidet darüber, ob Ihr Team eigenverantwortlich handelt oder ob es auf Anweisung wartet, wie ein gut erzogener Retriever auf das Stöckchen. In meinen Jahren in Führungspositionen habe ich eins gelernt. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Informationsübertragung. Sprache formt Kultur. Sprache formt Haltung. Sprache formt Realität. Und das Verrückte ist, es sind oft nur drei kleine Wörter, die den Unterschied machen. Drei Wörter, die Sie wahrscheinlich täglich benutzen. Ohne böse Absicht, aber mit verheerender Wirkung. Welche drei Wörter? Man, muss und warum? Klingt harmlos, oder? Ist es aber nicht. Heute schauen wir uns an, wie diese drei sprachlichen Gewohnheiten Verantwortung verdampfen lassen und wie sie mit ein paar gezielten Änderungen eine völlig andere Dynamik in Ihrem Team erzeugen können. Fangen wir mit dem heimlichen Superstar der deutschen Bürosprache an, dem Wort Mann. Man müsste mal, man sollte eigentlich, man könnte ja. Ich nenne das liebevoll das Mann-Gespenst. Es schwebt durch Meetings, hinterlässt vage Absichtserklärungen und am Ende fühlt sich niemand zuständig. Die Psychologie dahinter ist interessant. Das Indefinitpronomen Mann fungiert als sprachliches Schutzschild. Wer Mann sagt, muss sich nicht festlegen. Wer Mann sagt, ist nicht angreifbar. Aber wer Mann sagt, erzeugt auch keine Verbindlichkeit. Es entsteht, was Sozialpsychologen als Verantwortungsdiffusion bezeichnen. Die Zuständigkeit verteilt sich auf so viele Schultern, dass sie am Ende auf keiner mehr liegt. Ich erinnere mich an ein Strategie-Meeting in einem mittelständischen Unternehmen. 4 Stunden lang. 4 Stunden. Kaffee floss in Strömen. PowerPoint-Folien flimmerten und am Ende stand auf dem Whiteboard eine beeindruckende Liste von Aktionspunkten. Darunter Sätze wie, man sollte die Kundenkommunikation verbessern. Man müsste das Onboarding überarbeiten. Man könnte mal über eine neue CRM-Lösung nachdenken. Ich habe dann gefragt, wer ist denn dieser Mann? Kann ich den mal kennenlernen? Der scheint ja ziemlich beschäftigt zu sein mit all diesen Aufgaben. Stille im Raum. Wissen Sie, was 3 Monate später passiert war? Nichts, exakt nichts, weil Mann keine E-Mail-Adresse hat. Mann hat keinen Kalender. Mann nimmt an keinem Jofix teil. Mann ist der perfekte Mitarbeiter. Er geht nie in den Urlaub, ist nie krank, beschwert sich nie. Aber er erledigt auch absolut gar nichts. Der systemische Blick zeigt, das Mann-Gespenst ist kein individuelles Sprachproblem. Es ist ein Symptom einer Kultur der Unverbindlichkeit. In solchen Kulturen werden Meetings zu Ritualen der kollektiven Verantwortungslosigkeit. Alle nicken, keiner handelt. Die Intervention? Sie ist simpel, aber sie erfordert Konsequenz. Ersetzen Sie Mann konsequent durch konkrete Namen. Durch ich, durch Sie, durch Frau Müller oder Herr Schmidt. Wenn jemand in Ihrem Meeting sagt, man müsste das Protokoll führen, dann antworten Sie, wer übernimmt heute das Protokoll? Wenn ein Mitarbeiter sagt, man müsste mal mit dem Kunden sprechen, dann fragen Sie, was ist dein konkreter Vorschlag, wer das bis wann übernimmt? Sobald der Name explizit mit einer Aufgabe verknüpft wird, entsteht etwas, das in der Organisationspsychologie als Psychological Ownership bezeichnet wird. Psychologisches Eigentum. Die Aufgabe gehört jetzt jemandem. Und was uns gehört, darum kümmern wir uns. P Peter Drucker hat es treffend formuliert. Was gemessen wird, wird gemacht. Ich würde ergänzen, was benannt wird, wird übernommen. Das zweite Wort auf unserer Liste ist ein echter Klassiker. Müssen. Ich muss noch die Präsentation fertig machen. Wir müssen das Budget einhalten. Ich muss am Wochenende arbeiten. Hören Sie, was hier passiert? Das Wort müssen verwandelt sich sprachlich in ein Opfer. Sie sind nicht mehr der souveräne Entscheider. Sie sind der Getriebene. Der Markt zwingt Sie. Der Chef zwingt Sie. Der Kalender zwingt Sie. Die Umstände haben Sie im Griff, nicht umgekehrt. Für eine Führungskraft ist es fatal, denn Ihr Team spiegelt Ihre Energie. Wenn Sie durch die Abteilung hetzen und vermitteln, dass Sie Opfer äußerer Zwänge sind, dann übernimmt Ihr Team genau diese Haltung. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit einen Coachie, nennen wir ihn Thomas. Bereichsleiter in einem Konzern, fachlich brillant, menschlich integer. In unserer ersten Sitzung hat er innerhalb von 10 Minuten 27 Mal das Wort muss benutzt. Ja, ich habe mitgezählt. Das ist so eine Berufskrankheit. Ich muss das Projekt retten. Ich muss den Vorstand überzeugen. Ich muss mein Team motivieren. Ich muss mehr delegieren. Ich muss auch noch mehr Sport machen. Das auch noch. Am Ende klang er wie jemand, der von unsichtbaren Mächten durch sein Leben geschoben wird. Ein Manager auf Schienen. Keine Weichen, keine Abzweigungen, nur vorwärts, weil man muss. Ich habe ihn dann gebeten, jeden einzelnen Muss-Satz umzuformulieren. In einen Ich-entscheide-mich-Satz. Ich muss am Wochenende arbeiten wurde zu Ich entscheide mich am Wochenende zu arbeiten, weil mir wichtig ist, dass das Projekt pünktlich abgeschlossen wird und ich danach ein gutes Gewissen habe. Wissen Sie, was passiert ist? Erstens, er hat gemerkt, dass er tatsächlich eine Wahl hat. Immer. Auch, wenn die Alternativen unbequem sind. Zweitens, er hat gemerkt, dass manche Dinge, die er musste, eigentlich gar nicht so wichtig waren. Sie waren Gewohnheit, keine Notwendigkeit. Und drittens, das war das Spannende, seine ganze Körpersprache hat sich verändert. Er saß aufrechter, er sprach langsamer, er klang souveräner. Weil Sprache nicht nur beschreibt, wie wir denken, Sprache formt, wie wir denken. Das Wort müssen suggeriert Fremdbestimmung. Es strahlt Stress und Reaktivität aus, statt Souveränität und Gestaltungskraft. Wenn Sie als Führungskraft sagen, wir müssen das unbedingt bis Freitag schaffen, dann hört Ihr Team Panik, Druck, Kontrollverlust. Wenn Sie stattdessen sagen, ich habe mich entschieden, dass wir das bis Freitag abschließen, weil uns das nächste Woche deutlich entlastet, dann hört Ihr Team Klarheit, Souveränität, Sinn. Gleiche Deadline, völlig andere Wirkung. Der chinesische Philosoph Lao Tzu wusste es schon vor 2500 Jahren. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selbst kennt, ist weise. Und ich würde hinzufügen, wer seine Sprache kennt, ist wirksam. Kommen wir zum dritten Wort, warum? Jetzt werden Sie vielleicht denken, warum ist doch eine gute Frage. Das lernt man ja in jedem Führungsseminar. Die fünf Warums. Root Cause Analysis. Ursachenforschung. Alles sehr vernünftig. Stimmt. In der technischen Fehleranalyse, bei Maschinenausfällen, bei Prozessoptimierungen, aber im Gespräch mit Menschen, da wird warum schnell zur Falle. Denn warum provoziert Rechtfertigung? Warum aktiviert den Verteidigungsmodus und warum richtet den Blick in die Vergangenheit, auf das Problem, auf die Schuldfrage? Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Mitarbeiter hat eine wichtige Deadline verpasst. Ein Kunde ist verärgert. Sie rufen den Mitarbeiter zu sich und fragen, warum ist das nicht fertig geworden? Was passiert? Der Mitarbeiter erklärt, er rechtfertigt, er zählt auf. Der Kollege aus der anderen Abteilung hat die Zuarbeit nicht geliefert. Die IT hatte ein Ticket 3 Tage liegen lassen. Dann war er 2 Tage krank, Magen-Darm, Sie wissen schon. Und überhaupt war die Deadline von Anfang an unrealistisch, das hatte er schon im Kickoff gesagt. Aber keiner hat zugehört. 10 Minuten später haben Sie eine detaillierte Chronologie des Scheiterns. Eine lückenlose Dokumentation dessen, was alles schiefgelaufen ist. Und Sie sind kein Stück weiter. Ich nenne das Problemhypnose. Sie starren gemeinsam auf das Problem wie das Kaninchen auf die Schlange, bis sie beide davon paralysiert sind. Das Problem wird größer und größer in ihrer Wahrnehmung. Die Lösungsenergie wird kleiner und kleiner. Stellen Sie sich vor, Sie fragen stattdessen, wie gehen wir jetzt damit um? Oder was brauchen Sie, um das bis Montag abzuschließen? Völlig andere Denkrichtung. Das Gehirn schaltet um. Von Vergangenheit auf Zukunft. Von Rechtfertigung auf Gestaltung. Von wer ist schuld auf was tun wir jetzt? Das nennt man Lösungstrance. Ja, das klingt esoterisch, ist aber einfach nur kluge, systemische Gesprächsführung. Noch wirksamer ist die Wozu-Frage. Ja, wozu führt diese Entscheidung langfristig? Wozu ist das für unser gemeinsames Ziel wichtig? Wozu dient dieser Prozess eigentlich? Wozu öffnet den Raum für Sinn und Kontext? Warum verengt ihn auf Ursache und Schuld? Jetzt haben wir drei sprachliche Fallen identifiziert. Aber die Sprache der Verantwortung ist mehr als nur das Vermeiden bestimmter Wörter. Es geht auch darum, wie Sie delegieren. Viele Führungskräfte praktizieren, was ich Hope-Management nenne. Sie geben vage Anweisungen und hoffen, dass schon irgendwas Gutes dabei herauskommt. Könntest du dich mal um das Thema Kundenbeschwerden kümmern? Wir sollten da mal was machen. Schau doch mal, ob da was geht. Das ist keine Delegation. Das ist organisiertes Rätselraten. Ihre Mitarbeiter verlassen das Gespräch und fragen sich, was genau soll ich tun? Bis wann? Mit welchem Ergebnis? Und weil sie das nicht wissen, tun sie entweder gar nichts oder irgendetwas, das möglicherweise nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben. Lassen Sie mich das an einem konkreten Beispiel illustrieren. Ich habe diese Szene in ähnlicher Form dutzende Male erlebt. Die Situation? Es ist Mittwochnachmittag. Der Geschäftsführer kommt aus einem Kundentermin zurück. Er ist unzufrieden. Der Kunde hat sich beschwert, dass die Lieferzeiten zu lang sind und die Kommunikation bei Verzögerung mangelhaft. Der Geschäftsführer ruft seinen Vertriebsleiter, Herrn Berger, zu sich. Jetzt kommt die Version 1, Hope Management. Der Geschäftsführer, Herr Berger, ich komme gerade von Müller und Söhne. Die sind ziemlich sauer wegen den Lieferzeiten. Und dass wir nicht proaktiv kommunizieren, wenn was schiefläuft. Das müssen wir besser machen. Können Sie sich da mal drum kümmern? Herr Berger, ja natürlich, mache ich. Geschäftsführer, prima, danke. So, was passiert jetzt? Herr Berger geht zurück an seinen Schreibtisch. Er denkt, drum kümmern, okay. Aber drum kümmern heißt, was genau? Soll er mit der Logistik sprechen, einen Prozess aufsetzen, eine E-Mail an alle schreiben, den Kunden anrufen oder ein Meeting einberufen? Und bis wann? Der Chef hat nichts gesagt. Also ist es wohl doch nicht so dringend, oder doch? Herr Berger hat an diesem Tag noch drei andere Brände zu löschen. Die vage Aufgabe drum kümmern rutscht nach unten auf der Prioritätenliste. 2 Wochen später fragt der Geschäftsführer, Herr Berger, was macht eigentlich das Thema Lieferzeitenkommunikation? Herr Berger, so, ich hatte noch keine Zeit, mich richtig damit zu befassen, aber ich hab's auf dem Schirm. Der Geschäftsführer ist frustriert. Er denkt, auf den ist kein Verlass. Herr Berger ist frustriert. Er denkt, der gibt mir 1000 Aufgaben und erwartet Wunder. Beide haben Recht und beide haben Unrecht. Jetzt kommt die Version 2. Klare Delegation mit der 3W-Regel. Geschäftsführer, Herr Berger, ich komme gerade von Müller und Söhne. Der Kunde ist unzufrieden mit unserer Kommunikation bei Lieferverzögerung. Das möchte ich ändern. Ich brauche von Ihnen Folgendes. Das was? Erstellen Sie mir einen konkreten Vorschlag für einen Prozess, wie wir Kunden proaktiv informieren, wenn sich Lieferungen verzögern. Der Vorschlag soll enthalten, wer informiert wann über welchen Kanal. Dazu eine Einschätzung, welche Ressourcen wir dafür brauchen. Wer? Sie sind verantwortlich. Binden Sie Frau Klein aus der Logistik ein. Die kennt die operativen Abläufe am besten. Wann? Ich brauche den Vorschlag bis Freitag nächster Woche. damit wir ihn im Führungskreis besprechen können. Und jetzt der entscheidende Zusatz. Was brauchen Sie von mir, um das erfolgreich umzusetzen? Herr Berger überlegt kurz. Es wäre hilfreich, wenn Sie Frau Klein kurz informieren, dass ich auf Sie zukomme. Und ich bräuchte Zugang zu den Reklamationsdaten der letzten 6 Monate. Geschäftsführer, erledigt. Ich schicke Frau Klein heute noch eine Mail und kümmere mich um den Datenzugang. Was ist hier anders? Herr Berger verlässt das Gespräch mit absoluter Klarheit. Er weiß, was er liefern soll. Einen Prozessvorschlag mit definierten Inhalten. Er weiß, bis wann. Freitag nächste Woche. Er weiß, mit wem. Frau Klein. Und er weiß, dass sein Chef ihm den Weg ebnet. Er trägt das nicht als vage Last mit sich herum, sondern als klaren Auftrag. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Psychologisch und praktisch. Was wir hier sehen, ist die konsequente Anwendung von 3 simplen Fragen. Was genau ist das erwartete Ergebnis? Nicht die Aktivität, das Ergebnis. Nicht kümmere dich um Kundenbeschwerden, sondern erstelle einen Prozessvorschlag mit diesen konkreten Elementen. Wer ist verantwortlich? Ein Name. Nicht das Team. Nicht wir. Ein konkreter Name. In unserem Beispiel Herr Berger mit Unterstützung von Frau Klein. Wann ist die Deadline? Ein Datum, eine Uhrzeit, wenn nötig, aber verbindlich. Freitag nächster Woche. Wenn eine dieser 3 Komponenten fehlt, dann haben Sie nicht delegiert. Sie haben gehofft. Nachdem Sie die 3 Ws geklärt haben, stellen Sie die 4. Frage. Was brauchen Sie von mir, um das erfolgreich abzuschließen? Das ist dienende Führung. Sie delegieren die Verantwortung, aber bieten gleichzeitig Ihre Unterstützung an. Sie machen klar, Sie sind verantwortlich, aber Sie sind nicht allein. Diese eine Frage verändert die gesamte Dynamik. Ihr Mitarbeiter fühlt sich nicht abgeschoben, sondern ermächtigt. Nicht kontrolliert, sondern unterstützt. Er kann Hindernisse benennen, bevor sie zum Problem werden. Und Sie als Führungskraft können Ihre eigentliche Aufgabe erfüllen. Hindernisse aus dem Weg räumen, damit Ihr Team wirksam sein kann. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, das klingt ja alles einleuchtend, aber wie setze ich das um? Sprache ist Gewohnheit und Gewohnheiten ändern sich nicht über Nacht. Stimmt. Deshalb empfehle ich ein einfaches Werkzeug, das Sprachlogbuch. 1 Woche lang beobachten Sie sich selbst. Sie zählen, ja, tatsächlich zählen. Wie oft sage ich Mann, wenn ich eigentlich eine konkrete Person meine? Wie oft sage ich muss, obwohl es eine Entscheidung ist? Wie oft frage ich warum, obwohl wie weiter zielführender wäre? Keine Selbstgeißelung, nur Beobachtung. Mit Neugier, nicht mit Urteil. Und dann bewusste Korrektur. Laut, auch wenn es sich anfangs seltsam anfühlt. Und hier warne ich Sie, die ersten Tage fühlt sich das an, als würden Sie eine Fremdsprache sprechen. Hölzern, künstlich, irgendwie gestelzt. Sie werden sich dabei ertappen, wie Sie, ich muss sagen, sich korrigieren und Ihr Gegenüber Sie verwundert anschaut. Aber das ist normal und das gehört dazu. Denn hier ist die tiefere Wahrheit. Sprache formt Haltung. Wenn Sie anfangen, wie ein souveräner Entscheider zu sprechen, fangen Sie an, wie ein souveräner Entscheider zu denken und dann zu handeln. Die Sprache kommt zuerst, die innere Haltung folgt und nicht umgekehrt. Fredmund Malik, einer der bedeutendsten Managementdenker im deutschsprachigen Raum, hat es so formuliert. Führung ist ein Beruf und wie jeden Beruf kann man ihn lernen. Und ich würde ergänzen, und das Lernen beginnt mit der Sprache. Fassen wir zusammen. 3 Wörter, die Verantwortung verdampfen lassen. Mann, weil sich niemand zuständig fühlt. Muss, weil es sie zum Opfer macht. Warum, weil es den Blick in die Vergangenheit richtet. Und 3 Alternativen, die Verantwortung und Klarheit erzeugen. Konkrete Namen statt Mann. Ich entscheide statt ich muss. Wie weiter oder wozu statt warum ist das passiert. Dazu die 3W-Regel für jede Delegation. Was genau, wer konkret, wann verbindlich? Und die Frage der dienenden Führung, was brauchen Sie von mir? Sprache ist das Werkzeug, mit dem Sie Klarheit in Ihrer Organisation schaffen. Oder eben Nebel. Wenn Sie eine Kultur von Eigenverantwortung und Verbindlichkeit wollen, müssen Sie eine Sprache vorleben, die das ermöglicht. Sie können nicht Eigenverantwortung fordern und gleichzeitig in "man müsste mal" Sätzen sprechen. Ihr Team hört nicht nur, was Sie sagen, es hört, wie Sie es sagen. Und es lernt daraus, was wirklich zählt. Die Fragen, die ich Ihnen mitgebe: Welches der drei Wörter benutzen Sie am häufigsten? Man, muss oder warum? Beobachten Sie sich diese Woche, ohne Urteil, aber mit Neugier. Und dann ändern Sie ein Wort nach dem anderen Ihre Sprache und damit Ihre Führung. Vertiefende Informationen zu diesem Thema finden Sie wie immer auf meinem Blog unter www.wl.info/post. Ich wünsche Ihnen eine sprachbewusste Woche. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!